Herzlich willkommen zu unserem Podcast. Und damit schalten wir aus dem Studium direkt in die pädagogische Praxis.
Und ihr geht schon los?
Ja, es läuft.
Ich wollte gerade fragen, mit wem führen wir das Interview nochmal?
B Sozialpsychiatrie, also Bürgerinitiative Sozialpsychiatrie. Wir sind in der psychosozialen Beratung, dann heute in der Beratungsstelle.
Habe ich irgendwie noch nie Kontakt mit so gehabt, tatsächlich.
Also mit Beratung an sich?
Naja, Beratung an sich schon, aber also nicht im psychosozialen Bereich. Weiß ich nicht. Also ich hatte mit der Psychiatrie Kontakt, weil mein Papa da arbeitet, aber das ist ja was anderes.
Aber irgendwie fand ich, hatten wir gar nicht so viel Inhaltliches zur psychosozialen Beratung. Also ich hatte ja das Modul Beratung und dann sind wir aber mehr so unterschiedliche Beratungsstrukturen Form durchgegangen.
Ja, also die psychosoziale Beratung ist praktisch auch einfach nur der Überbegriff für mehr oder weniger zwischenmenschliche Beratung und dann gibt es halt verschiedene Beratungskonzepte.
Ja.
Systemische Beratung ist am weitesten verbreitet derzeit, aber klientenzentriert zum Beispiel auch oder personenzentriert ist ein ähnliches Konzept.
Was erwartet dich, Melita?
Nee, was erwartest du?
Was ich erwarte von dir?
Also nach den Vorinformationen, die wir jetzt haben, das Beratungssetting ein bisschen näher kennenzulernen, vielleicht auch die Räume zu sehen, in denen Beratung auch stattfindet. Ich habe manchmal das Gefühl, dass in meinem Kopf das auch sehr stigmatisiert ist und halt einfach mal einen anderen Beratungskontext kennenlernen als, weiß ich nicht, was nehme ich denn da an, ärztliche Beratung, Studienberatung, so, weiß nicht, wo ich sonst noch beraten werde, bei der Deutschen Bahn vielleicht auch.
Ja, das ist aber eine andere Form von Beratung.
Ja, eben.
Kundenberatung.
Ja, eben. Was erwartest du?
Ich glaube, ich würde ganz gern so ein bisschen mehr zu den Methoden wissen, also wie die da vorgehen, aber auch an wen sich das richtet und was den Beratenden wichtig ist, während sie beraten. Vielleicht, was man braucht, um dort arbeiten zu können und irgendwie eine Fortbildung braucht oder so. Ich würde irgendwie was empfehlen.
Ja, dann begrüße ich Sie erstmal, Herr Landau. Schön, dass Sie das Interview mit uns machen möchten. Und würde Sie erstmal darum bitten, sich kurz vorzustellen. Und zwar Ihre Tätigkeiten in der Bürgerinitiative Sozialpsychiatrie in Marburg.
Ja, erstmal Dankeschön für die Anfrage. Mein Name ist Fabian Landau. Ich bin 38 Jahre, bin Psychologe vom Beruf und bin seit 2,5 Jahren hier, jetzt in der BI Sozialpsychiatrie tätig und als Berater angestellt sozusagen, ja.
Okay. Und was ist die BI Sozialpsychiatrie für eine Organisation?
Die BI Sozialpsychiatrie ist ein Verein und vielleicht würde ich an der Stelle so ein bisschen ausholen, ein bisschen was zur Geschichte der BI Sozialpsychiatrie erzählen, um einfach den Verein so ein bisschen zu verstehen und auch die Haltung und die Zielsetzung, die wir haben. Und es ist so, dass wir jetzt 50-jähriges Jubiläum hatten, also das ist schon ein Verein, der länger besteht. Und ich kann da auch so ein bisschen, oder würde vielleicht ein bisschen was geschichtlich ganz kurz erzählen, um das, wie gesagt, so ein bisschen nachvollziehbar zu machen. Ich war jetzt nicht von den ersten Stunden natürlich an dabei, aber durch die Jubiläumsfeier waren viele Leute der ersten Stunde auch da. Und daher habe ich das noch sehr lebhaft in Erinnerung und kann davon so ein bisschen berichten. Also eine Bürgerinitiative ist ja eine Bewegung, die sich aus der Bevölkerung bildet und Veränderungen oder Prozesse anstoßen möchte. Was man dazu wissen muss, ist, dass die Psychiatrie ja lange wirklich ein schwieriges Feld war, so muss man sagen. Also jetzt rein geschichtlich gesehen, nicht nur von der NS-Zeit oder sowas, das ist natürlich auch nochmal ein anderes Kapitel. Aber man kann schon sagen, dass auch danach in den Jahren, auch bis in die 80er Jahre hinein, wirklich sehr schwierige Zustände in den Psychiatrien geherrscht haben. Also man kann sich das so vorstellen, dass es eher so war, dass psychisch erkrankte Personen am Rand der Gesellschaft waren oder lebten und bei gravierenden psychiatrischen Erkrankungsbildern die Personen eigentlich eher, das ist jetzt ein harter Begriff, aber fast in Verwahranstalten untergebracht waren. Das heißt, da sind große Missstände und sicher auch sehr großes Unrecht passiert. Das heißt, die Menschen dort hatten nicht sehr viele Rechte, denen wurden sehr viele Rechte genommen. Das heißt, sie konnten nicht wählen, sie hatten kaum Möglichkeit, sich selbst irgendwie zu beteiligen, keine Lobby etc. Und wie gesagt, auf dieser Jubiläumsveranstaltung, da waren auch manche Ärzte, die in dieser Zeit tätig waren und die haben sehr eindrücklich beschrieben, wie die Zustände dort waren. Also die haben davon gesprochen, dass es Zimmergrößen gab, wo 15 Patienten gleichzeitig untergebracht waren, wo keine privaten Unterbringungsmöglichkeiten, keine Rückzugsmöglichkeiten da waren, wo Patienten sehr hochdosiert mit Medikamenten behandelt wurden. Das heißt, es stand weniger die Behandlung im Vordergrund, sondern eher auch wieder hart, aber eine Ruhigstellung, sage ich mal, also mit Fixierung und so weiter. Das Bild der Psychiatrie hat sich natürlich erheblich gewandelt, aber in diesen Zeiten, also die BI hat sich ja dann 1973 gegründet, war quasi so eine Zeit, wo eine große gesellschaftliche Veränderung auch nochmal so angestoßen wurde. Da gab es auch eine sogenannte Enquete, die eingesetzt wurde, die die Missstände damals beschrieben hat, und da war dieser Verein hier einer der ersten Vereine, die sich darum bemüht hat, psychisch Erkrankte wieder mehr in die Gesellschaft zu holen, Stichwort Inklusion, soziale Teilhabe, und hat angefangen, Patienten aus den Psychiatrien quasi dort rauszuholen, weil die Aufenthaltsdauern auch sehr, sehr lang waren, und haben denen versucht, Möglichkeiten zu bieten, in eigenständigen Wohnräumen und so weiter dort sich in irgendeiner Form zu verwirklichen. Und das ist viel durch Ärzte und so weiter angestoßen worden in der Psychiatrie, die gesagt haben, so, das sind keine haltbaren Zustände, und da eine Veränderung angestoßen worden. Und daraus ist dann ein größerer Verein entstanden mit sehr vielen Angeboten.
Und können Sie die Angebote so kurz, grob umschreiben?
Na klar, ja. Also in aller Knappheit, die Personen, die sich an uns wenden und hier anbinden lassen, also das ist jetzt nicht nur für die Beratung, sondern allgemein gesprochen, wir haben Einrichtungen, die ein unterschiedliches Unterstützungsausmaß quasi bieten. Das heißt, es gibt Wohneinrichtungen, wo die Personen wirklich dort leben, wohnen und dort betreut werden, wo dann auch verschiedene Berufsgruppen vor Ort sind. Wir haben viele Betreuer, also das sind keine gesetzlichen Betreuer, sondern pädagogische Betreuer, die eine Alltagsbegleitung machen. Es gibt unterschiedliche Beratungsangebote, hier unter dem Dach Schuldnerberatung zum Beispiel haben wir auch, oder diese psychosoziale Kontakt- und Beratungsstelle. Wir haben eine Selbsthilfe-Kontaktstelle, die koordiniert, die versucht, die Selbsthilfe, also Personen, die sich daran interessieren, in der Gründung zu unterstützen zum Beispiel. Wir haben eine Rehabilitationseinrichtung, Tagesstätten und so weiter, also alles, was so dazu zählt, und das ist immer sehr unterschiedlich, wo die Personen dann auch dort landen oder sich für interessieren.
Das heißt, im Grunde genommen, eigentlich ist sie sehr vielfältig aufgestellt, die Bürgerinitiative, könnte man so sagen.
Ja, genau. Also wir sind bemüht, für Personen ein möglichst passendes Angebot auch anzubieten. Also jeder hat ja unterschiedliche Einschränkungen vielleicht im Alltag, und da haben wir ein breites Angebot, was aber schon natürlich auch abgestimmt ist mit den Gegebenheiten zum Beispiel. Also es gibt ja noch andere Träger in der Stadt und so weiter. Genau, aber da sind wir bemüht, möglichst viel auch anbieten zu können.
Und wir sind ja heute hier vor allem, um mehr über die psychosoziale Beratung in der Praxis zu erfahren. Und werden uns da ja nachfolgend vor allem mit der psychosozialen Kontakt- und Beratungsstelle der BI Sozialpsychiatrie in Marburg beschäftigen. Und da wäre erstmal die erste Frage, was verstehen Sie unter psychosozialer Beratung und was zeichnet diese allgemein aus?
Also psychosozial beinhaltet ja diese zwei Begriffe wie Psycho und Sozial. Also an uns können sich Personen wenden, die sowohl psychische wie auch soziale Probleme haben. Psyche kann man sich hier so vorstellen, also ich glaube, da kann man sich vielleicht auch schnell was drunter vorstellen. Also es sind Leute vielleicht in Krisensituationen, die sich zu psychischen Erkrankungen beraten lassen. Werden wir wahrscheinlich später auch nochmal genau über Inhalte sprechen. Also das ist ein Feld. Und das Soziale ist, dass wir auch Personen unterstützen, quasi, wenn es Fragestellungen in sozialen Bereichen gibt. Das können Dinge wie Antragstellungen sein, Angebote, die zum Beispiel im Stadt- oder in einem Landkreis da sind. Also, dass wir auch uns als Ansprechpartner sind, um auch in Kooperation mit dem Kreisjobcenter etc., also als ein Beispiel, da auch die Personen, die sich an uns wenden, auch Hilfestellungen zu bieten. Das ist so auch ein Bereich davon.
Dann kommen wir nach der Definition sozusagen zu der Vorstellung der psychosozialen Kontakt- und Beratungsstelle in der BI Sozialpsychiatrie. Da wäre die erste Frage, was ist die psychosoziale Kontakt- und Beratungsstelle in Marburg für eine Einrichtung?
Also die psychosoziale Kontakt- und Beratungsstelle, da muss man vielleicht zu wissen, also das gibt es vielfältig in Hessen. Das ist jetzt nicht ein einmaliges Projekt oder sowas, sondern die Idee ist quasi, dass Personen und Bürger möglichst wohnortnah eine Anlaufstelle haben. Und ich glaube, also wir sind hier, wir haben den Schwerpunkt auf dem Thema Beratung. Ich glaube, das ist aber auch immer etwas, was so ein bisschen wächst, je nachdem, was da ist. Also in Marburg, hier als Studentenstadt, haben wir ein sehr reichhaltiges Angebot. Und was ich damit sagen möchte, da stecken ja auch wieder zwei Begriffe drin, also psychosoziale Kontakt- und Beratungsstelle. Es ist für die Beratungsstellen und also in Kontaktstellen nicht klar definiert, wie wir unsere Aufgabe sozusagen auch umsetzen. Das bedeutet, es gibt auch zum Beispiel in ländlichen Regionen psychosozialen Kontakt- und Beratungsstellen, die auch wirklich diese Kontaktstelle mehr in den Vordergrund haben. Das heißt, die bieten sowas an wie Treffs, Kreativtreffs, Kaffeetreffs und so weiter und versuchen mit den Personen in Kontakt zu gehen und haben dann eher die Struktur, wenn zum Beispiel jemand einen Gesprächsbedarf hat, dass das dann zusätzlich möglich ist. Also so weiß ich, in ländlichen Gegenden zum Beispiel sind auch viele Beratungsstellen oder Kontaktstellen auch so organisiert. Hier hat sich das eher so entwickelt, weil Marburg aber auch ein sehr breites Freizeitangebot zum Beispiel hat, es sehr viele Vereine, ehrenamtliches Engagement und so weiter gibt, dass wir den Schwerpunkt auf Beratung haben. Die Idee ist quasi, dass wir das möglichst niederschwellig machen. Das heißt, wir versuchen die Möglichkeit zu geben, dass sich die Tür möglichst schnell und leicht öffnet. Das heißt, die Idee oder unsere Haltung ist auch, dass wir zeitnah ansprechbar sind. Das ist ja etwas, was im medizinischen System häufig nicht so gegeben ist und dass es sehr niederschwellig sein soll. Das heißt, dazu gehört, dass die Leute sich anonym beraten lassen zum Beispiel oder dass wir keine Unterlagen brauchen, also dass es nicht viel Vorlauf braucht, um hier zu landen. Und wir schauen dann individuell mit den Anfragenden, wo auch der Beratungsbedarf oder der Hilfsbedarf liegt.
Wie zeichnet sich die Kontakt- und Beratungsstelle intern aus, also strukturell?
Großstruktur, weiß ich nicht, also ist jetzt nicht etwas, wo wir so viel mit, glaube ich, zu tun haben. Also man muss sich das ja so vorstellen, also wir sind zu viert und wir sind auch nicht alle in Vollzeit beschäftigt und in anderen Beratungsstellen ist es, glaube ich, auch häufig so, dass es viele Teilzeitstellen und so weiter gibt. Das heißt, so in so Struktur, es gibt eine leitende Person, die quasi ansprechbar ist, die sich mit anderen Dingen vielleicht auch koordinativer Dinge widmet und so weiter und die vielleicht auch etwas lenkt. Das gibt es schon. Wir haben also Konferenzen, aber ansonsten haben wir jetzt, würde ich mal sagen, sehr flache Hierarchien und deswegen spielt das nicht so eine große Rolle. Und die meiste Zeit arbeitet man für sich. Also da gibt es nicht so die Teamüberschneidung. Natürlich tauschen wir uns aus und haben gemeinsame Themen, aber vorwiegend ist das immer ein 1:1 Kontakt oder auch ein Gruppenkontakt, also Gruppenberatung. Aber so strukturelle Themen spielen hier nicht so eine große Rolle.
Und extern, also entsprechend Kooperationen mit anderen Einrichtungen, gibt es das?
Ja, also das sehen wir auch als eine wichtige Aufgabe von uns. Also viele Personen fragen uns auch als Erstkontakt an. Also die kommen mit irgendeinem Problem. Das kann sehr breit gefächert sein. Und wir versuchen schon vorzusondieren, ob wir zum Beispiel zuständig sind oder ob es andere Stellen gibt, die vielleicht besser geeignet sind. Und wir sehen schon als eine maßgebliche Aufgabe, uns auch entsprechend zu vernetzen. Also das heißt, es finden ja kooperative Treffen mit anderen Einrichtungen statt. Also einfach, um da so ein Bild zu bekommen. Wir haben uns jetzt auch kürzlich wieder mit den Sozialarbeitern, also in Marburg gibt es ja zwei psychiatrische Kliniken, die kommen dann zum Beispiel her, wir stimmen uns ab, weil es ist ja auch etwas, wo eine Schnittstelle oder ein Übergang stattfindet, wenn jemand zum Beispiel in der Psychiatrie ist und dort schon vom medizinischen Personal zum Beispiel eingeschätzt wird, dass nach der Entlassung vielleicht eine weitere Unterstützung sinnvoll wäre, dass die uns zum Beispiel schon kontaktieren. Also da gibt es auch Vernetzungspunkte. Wir sind in ganz vielen Arbeitskreisen, Organisationen und so weiter drin, um natürlich auch die Lobbyarbeit für psychisch Erkrankte zu fördern, um mitzuarbeiten. Und wir sind im Prinzip auch, also es gibt in Marburg wirklich ein breites Angebot an Beratungsstellen. Also man kennt sich natürlich, man trifft sich auch, um immer wieder abzustecken, wann seid ihr zuständig, wann sind wir zuständig. Wir arbeiten mit dem Gesundheitsamt zum Beispiel eng zusammen, besonders in Fällen, wenn jetzt schwierig ist für uns, jemanden zu kontaktieren. Also wir dürfen zum Beispiel nicht einfach rausfahren und jemanden ansprechen, das ist nicht erlaubt. Die Kollegen vom Gesundheitsamt haben da andere Befugnisse und andere Möglichkeiten, also dass wir mit denen auch zusammenarbeiten und dass wir deswegen schon, also das ist, glaube ich, eine wesentliche Stärke von uns, dass wir sehr vernetzt sind und damit versuchen, alle Strukturen der Stadt oder auch im Landkreis, will ich nicht nur auf die Stadt beziehen, mit zu inkludieren, um das möglichst beste Unterstützungsangebot dann für die Hilfesuchenden auch zu ermöglichen.
Jetzt haben wir ja auch schon einiges angerissen, was das Tätigkeits- und Aufgabenfeld der Kontakt- und Beratungsstelle angeht. Aber könnten Sie das Tätigkeits- und Aufgabenfeld nochmal konkret beschreiben?
Ja, also es ist immer schwierig. Also es laufen hier im Prinzip sehr unterschiedliche Themen auf oder sowas, und wo wir uns natürlich immer individuell auch drauf einstellen müssen. Vielleicht macht es das so ein bisschen klarer, irgendwie zu gucken, was für Klienten sich auch an uns wenden. Also einmal ist schon so, dass wir viele Informationen rausgeben, also wir sammeln viele Informationen, also das ist auf jeden Fall eine Aufgabestellung, dass wir Leute anrufen und irgendwie einen Informationsbedarf haben. Dann ist die Angehörigenarbeit auch ein Teil, das ist vielleicht auch nochmal wichtig zu erwähnen, dass dann zum Beispiel Leute, die auch bei uns angegliedert sind, also die Angehörigen, die dann Kinder zum Beispiel hier haben oder so, dass wir die auch mitbegleiten können oder auch, das ist jetzt nicht darauf, ist keine geschlossene Sache, sondern kann jeder auch nutzen. Dann gibt es viele Leute auch, die sich an uns wenden, die eine psychische Erkrankung haben. Also das können dann auch chronifizierte Erkrankungsbilder sein, die sich dann die Frage stellen, was sie zum Beispiel an Unterstützung brauchen. Die begleiten wir in dem Sinne, dass wir wirklich genau prüfen, was gibt es für Angebote und klären das mit denen ab. Da kann auch schon mal ein Antrag oder sowas zuzählen. Und der größte Teil ist aber eigentlich Personen, die sich ja in Krisen im Sinne von Lebensbrüchen befinden. Und da ist unsere Aufgabe, je nachdem natürlich, wie jemand es auch möchte. Also manche sagen, ich habe eine Krise, so möchte aber eine Therapie machen, dann begleiten wir den auch in solchen Fragestellungen. Aber viele nutzen das auch sehr gerne, wenn sie in schwierigen Lebenssituationen stecken, auch um sich emotional zu entlasten, um Einsamkeitsgefühlen entgegenzuwirken. Also das kann man sich so vorstellen, dass das eigentlich die größte Gruppe ist, Personen, die wirklich gerade im Leben aus dem Tritt gekommen sind.
Ich hätte eine Zwischenfrage. Und zwar haben Sie ja angesprochen, dass viel nach Informationen gefragt wird. In welche Richtung geht das da? Können Sie vielleicht irgendwie ein Beispiel nennen?
Das kann zum Beispiel was sein, Wohnungsnot. Also vielleicht sowas als ein Beispiel. Es melden sich also auch Leute in prekären sozialen Situationen an uns, also die zum Beispiel irgendwie häufig auch aufgrund einer psychischen Erkrankung, also auch da um ein Beispiel zu nennen, jemand, der vielleicht Messi-Syndrom zu tun hat und dann eine Kündigung erhält und dann zum Beispiel sich fragt, ja, was mache ich jetzt? Also wie kriege ich die Wohnung hier leer? Was mache ich jetzt mit der Kündigung? Was habe ich für Rechte? Also das zum Beispiel zu schauen, was ist, wenn ich ausziehen muss, drohende Obdachlosigkeit, also solche Dinge. Dann alles, was auch mit dem medizinischen Versorgungssystem zu tun hat. Natürlich denke ich, viele sind mittlerweile auch aufgeklärt, aber für viele ist das auch noch unbekannt. Also was ist ein Psychologe, was ist ein Psychotherapeut, was ist ein Psychiater? Also das mag vielen geläufig sein, aber manchen auch nicht. Also wie funktioniert auch unser medizinisches Gesundheitssystem? Dass sie zum Beispiel einfach fragen, wie komme ich an eine Therapie? Brauche ich eine Therapie? Wie finde ich das heraus? Was brauche ich dafür? Oder so etwas in der Art.
Jetzt haben wir viel über die Probleme und Fragestellungen gehört und auch die AdressatInnen kennengelernt in der psychosozialen Kontakt- und Beratungsstelle. Was zeichnet die Beratung selbst bei Ihnen allgemein aus?
Ich würde mal sagen, also auch jetzt so aus Sinne der Klienten, was die uns zurückmelden, vielleicht ist das ein ganz gutes Kriterium. Was uns sicherlich auszeichnet, ist Zeit. Also das ist ja ein sehr hohes Gut. Und viele haben doch auch, finde ich, sehr nachvollziehbar irgendwie häufig das Gefühl, nicht gesehen und verstanden zu werden. Und ich glaube nicht, dass das immer eine Haltungsfrage zum Beispiel von einem Arzt oder einer Ärztin ist, sondern dass das manchmal auch damit zusammenhängt, dass ein Arzt oder eine Ärztin wenig Zeit hat, um sich vielleicht Fragestellungen oder Problemen oder Gefühlen oder so etwas zu widmen. Und das ist etwas, denke ich, was die meisten am ehesten wahrnehmen, also dass wir großzügige Zeitfenster einplanen. Also eine Beratung ist ja nicht so auch wie eine Therapie oder ein Arztkontakt vielleicht, wo man so eine ganz enge zeitliche Grenze haben. Das heißt, wir können das schon sehr viel großzügiger gestalten. Ich muss nicht so genau auf die Uhr schauen. Und das hat, glaube ich, schon mal ein großes Wirkpotenzial. Das würde ich sagen, dass das etwas ist, was den meisten am ehesten hilft. Also, dass sie wirklich den Eindruck haben, ich kann jetzt hier erzählen, ich muss nicht so auf die Uhr gucken. Es ist, glaube ich, auch gut zu wissen, also wir bieten sehr viel Schutz. Das macht natürlich andere Einrichtungen als jetzt nicht ein Alleinstellungsmerkmal. Aber die Persönlichkeit und Autonomiebedürfnisse der Person, die können wir natürlich sehr gut schützen. Wir brauchen keinen Bericht, wir müssen keine Diagnose oder sowas hören. Das kann im Verlauf mal wichtig werden, ist klar. Aber jemand kann erstmal wirklich so kommen, wie er ist. Und das gehört ja zu diesem Niederschwelligen dazu, dass die Leute sich, glaube ich, sehr schnell wohlfühlen und dadurch auch die Möglichkeit ist, gut eine Beziehung aufzubauen. Also dadurch, dass man diesen Rahmen einfach anbietet. Und ja, ich hoffe auch, dass uns eine gewisse Kompetenz auszeichnet. Also in dem Sinne, dass wir halt mit den Themen, die wir hier besprechen, zu denen wir beraten, uns auch, glaube ich, gut auskennen. Also schon auch sehr fundiert auch was helfen können. Und auch durchaus gehört es nicht nur eine Beratung, sondern wir haben auch viele Personen, die etwas zum Beispiel überbrücken oder zwischen etwas hängen. Damit meine ich, Marburg ist ja eine Studentenstadt. Es gibt Leute, die sagen, ich würde gerne Therapie machen, aber ich weiß, nach dem Bachelor ziehe ich weg. Das ist ja keine Seltenheit in Marburg. Und wenn die dann aber in Krisen kommen oder zum Beispiel auch wissen, dass sie eine Therapie brauchen, sich eine Therapieplatzsuche jetzt aber auch nicht lohnt oder die gerade erst hier hingekommen sind, dann überbrücken wir auch etwas. Und ich glaube, das ist auch, das ist vielleicht ein Alleinstellungsmerkmal von uns, dass wir sagen, wir können auch, wir nennen es nicht Therapie, aber wir können etwas anbieten, um Leute auch in solchen Situationen zu begleiten. Ich glaube, das zeichnet uns aus.
Unsere Fragen sind ja zum Teil, fällt mir nur gerade ein, die wir noch haben, teilweise recht präzise im Nachfragen, aber das, was sie anbieten, ist recht divers, also kann nicht so präzise zugeschnitten werden.
Ich sag mal, ein Beratungsprozess ist ja immer sehr individuell und wir richten uns alleinig an dem Auftrag des Klienten und deswegen ist das ein sehr individueller Prozess. Und wenn jetzt jemand sagt, zum Beispiel, ich möchte nur was hören, also das einfach, es gibt wirklich, das ist sehr facettenreich, die zum Beispiel dann sagen, ja, ich wollte mich mal informieren, aber ich möchte nichts von mir erzählen oder ich spüre das auch, dass jemand nicht erzählen möchte, dann respektiere ich das natürlich. Also das meine ich, deswegen ist das nie so spezifisch oder sowas, so ein Beratungsprozess, sondern es gibt Leute, das kann man sich ja vorstellen, die erstmal sehr verschlossen da sitzen und vielleicht auch etwas brauchen, um Sicherheit zu bekommen. Dann sieht so ein Prozess anders aus, als wenn sich jemand hinsetzt und man merkt nach 10 Sekunden, die Tränen kullern schon und jemand möchte einfach erzählen oder möchte sich emotional entlasten. Und deswegen sind die Auftragstellungen derjenigen, die uns hier anfragen, sehr unterschiedlich. Deswegen kann man das nicht so ganz, es gibt sicher Überschneidungen und Rahmenbedingungen oder sowas, wo sich auch etwas ähnelt, wie wir auch ein Gespräch führen, einfach im Sinne eines professionellen Rahmens, aber das kann sich sehr unterschiedlich gestalten.
Das heißt auch zum Beispiel, was den Umfang angeht von Beratungsprozessen oder Anliegen, ist es wahrscheinlich auch sehr vielfältig, kommt dann sehr auf den Klienten oder Adressaten an.
Genau. Also die allermeisten Kontaktanfragen sind schon kurzfristiger Natur, also dass die Personen, sag ich mal, 1 bis 5 Mal kommen. Das ist die allergrößte Gruppe, wahrscheinlich die meistens 1, 2, 3 Mal, das würde ich so schätzen. Aber es gibt auch Personen, die lange Jahre oder sowas auch angebunden sind. Das sind dann, kann man sich so vorstellen, Personen mit chronifizierten Erkrankungsbildern, die vielleicht gar nicht mehr so eine Behandlung oder eine Therapie haben, weil sie schon alles durchhaben und dennoch ja häufig auch mit Einsamkeit oder sowas zu tun haben. Und die kommen auch gerne. Wir haben natürlich dann die Herausforderung, weil wir schon auch natürlich eine Vielzahl an Anfragen haben, das immer ein bisschen zu steuern, zu koordinieren, wie viele Kapazitäten haben wir auch, um jemanden auch über Jahre zu begleiten. Wir haben immer eher das Ziel, dass das so 5 bis zu 5 Termine sind. Das ist eine Haltung, die wir auch transparent machen und kommunizieren. Aber wir entlassen hier niemand ohne Ausblick oder Perspektive. Also das heißt, das kann sich auch länger strecken und es gibt auch manche. Das muss halt von beiden Seiten dann als passend erlebt werden. Wenn derjenige sagt, ja, ich brauche noch 1, 2, 3, 4 Gespräche, dann haben wir auch die Möglichkeit, das zu geben. Also auch da sind wir flexibel, das individuell abstimmen.
Eins oder ein Kriterium, was die psychosoziale Kontakte- und Beratungsstelle auszeichnet, was wir gehört haben, ist die Niedrigschwelligkeit. Wie sieht das aus mit der Terminvergabe für die Klientinnen?
Bei uns günstig, würde ich sagen. Also das ist ja etwas, was immer darauf ankommt, wie man personell und so weiter aufgestellt ist. Und ich weiß, dass es in anderen Beratungsstellen auch nicht so gut aussieht wie bei uns. Also auch, das ist ja immer wichtig zu wissen. Ich habe ja am Anfang gesagt, wir sind zu viert. Also wir sind personell, würde ich sagen, gut ausgestattet. Was das konkret bedeutet, wenn man jetzt heute anruft bei uns, ist es schon sehr wahrscheinlich, dass man innerhalb von einer Woche einen Termin hat. Also einfach um so einen Blick zu haben. Das ist ja auch unser Anliegen. Und wir halten uns auch flexibel, also auch zu gucken, wenn jemand irgendwie vormittags, nachmittags, so gut es geht. Natürlich ist das auch nicht immer möglich, aber wir sind schon relativ schnell. Also das kommt schon vor. Jetzt letztens auch jemand, der ist zum Beispiel, hatte einen Arbeitskonflikt, also mit Kündigung oder sowas, der rief am Freitag an, dann kann der Montag kommen. Also wir versuchen das. Wir können das nicht immer versprechen, das ist klar. Gibt da auch bei uns manchmal einschränkende Faktoren oder sowas. Aber das geht gut. Also wir sind gut erreichbar. Wir haben ja auch hier, dadurch, dass das ein großer Verein ist, muss man vielleicht auch wissen, es gibt ja Beratungsstellen, wo dann vielleicht 2 Personen oder sowas arbeiten, die dann auch die Erreichbarkeit nicht so haben. Aber weil das ja hier ein großer Verein ist mit Verwaltung und so weiter, ist es auch so, dass wir Telefone umstellen in den Gesprächen, so dass wir relativ schnell auch zurückrufen und dadurch eine hohe Erreichbarkeit haben.
Wie kommen die AdressatInnen zu Ihnen? Also wenn ich jetzt ein Problem habe oder in einer Krise stecke, weiß ich nicht, google ich dann Krise und finde dann Ihre Beratungsstelle? Oder also wie erfahren die meisten davon?
Ja, welche Begriffe man jetzt bei Google eingeben müsste, weiß ich gar nicht. Aber wenn man so Beratung Marburg oder sowas, ich glaube, wir tauchen schon an erster Stelle oder weit oben auf. Problem, Gesprächsanliegen oder sowas oder Krise, Beratung Marburg, also die Stadt oder sowas dabei, das wird schon reichen. Also da kommen wir relativ schnell drauf. Ich weiß auch nicht immer genau, wie die Leute auf uns kommen. Also ich denke mal, viele durchs Googlen. Also die meisten werden wahrscheinlich durchs Internet kommen. Ich höre auch immer wieder, dass Leute dann irgendwie über Freunde, Familie oder sowas kommen, dass sie sagen, ich war auch schon mal da oder ich habe das gehört oder sowas. Und was ja auch häufig ist, dass wir eine gewisse Bekanntheit haben, also auch bei den Ärzten. Wir haben ja auch Flyer und so weiter, schicken die raus. Und dadurch, dass der Verein sehr gewachsen ist, werden die meisten medizinischen Personen und so weiter das auch kennen. Das heißt, es gibt auch viele Leute, die anrufen und sagen, ich komme gerade von meinem Facharzt. Ich möchte ganz gerne mal anfragen oder habe den Tipp bekommen. Also das kommt auch häufig vor. Aber ich vermute wirklich die meisten durch Googlen, dass die sowas suchen, Krise, Gespräch oder sowas.
Bezüglich der Niedrigschwelligkeit wäre auch eine Frage, was die Kosten einer Beratung angeht.
Ja, ist kostenfrei. Ja, ist, glaube ich, Standard. Beratungen sind ja in der Regel immer irgendwie von außen finanziert oder im Verein. Das ist bei uns auch so, also es entstehen keine Kosten.
Darf ich kurz dazwischen grätschen? Meine Frage wäre, wie der Verein sich dann finanziert?
Der Verein, da könnte man jetzt auch wieder ein bisschen breiter drauf gucken. Ich meine, das ist jetzt nicht mein Fachgebiet, aber wenn Personen sich jetzt hier längerfristig oder begleiten lassen, also ein Unterstützungsangebot machen, ja, sei es jetzt eine Rehabilitation oder eine Einrichtung wohnen oder eine Betreuung oder sowas beantragen, das ist etwas, was dann über Anträge läuft. Das heißt, wir sind dann Dienstleister oder Leistungserbringer. Ja, im Prinzip der sozialen Teilhabe oder der Eingliederungshilfe. So kann man sich das vorstellen. Also wenn quasi jemand hier fest angebunden ist, dann gibt es Anträge zu stellen, die dann zumeist über den Landeswohlfahrtsverband laufen. Und von der Beratungsstelle aus gedacht ist das auch von außen finanziert, vorrangig. Also es gibt unterschiedliche Töpfe. Da bin ich jetzt nicht genau im Bild, wie sich das prozentual aufteilt. Aber wir übernehmen ja eine Aufgabe, die quasi aus Steuergeldern auch finanziert ist. Und der Hauptanteil kommt vom Landeswohlfahrtsverband vorfinanziert und vom Landkreis. Und wir bekommen auch Fördergelder von der Stadt, die das hier unterstützen. Und der Verein finanziert sich zusätzlich, das wird aber den allerkleinsten Teil ausmachen, auch über Mitgliedsbeiträge. Das heißt, dass das manchmal auch über Quersubventionen, wenn was auszugleichen ist, über die Abteilung hinweg passiert.
Dann haben wir jetzt das Äußere betrachtet der Beratung. Kommen wir zu denen, die in der Beratung tätig sind. Welche beruflichen Qualifikationen haben die hier arbeitenden Fachkräfte?
In der Beratung jetzt, also nicht?
Genau. Ja.
Also in der Beratungsstelle kann man eigentlich sagen, vorrangig Pädagogen. Gibt auch, ich weiß es jetzt nicht ganz genau von allen, also jetzt von uns schon, aber wir haben ja unterschiedliche Standorte auch. Also wir haben zum Beispiel einen Standort in Biedenkopf oder Wetter. Als Verein jetzt, da weiß ich von den Kollegen nicht alle Qualifikationen, aber man kann grundsätzlich sagen, Pädagogen, Sozialarbeiter, also aus diesem Bereich. Ich bin da jetzt, glaube ich. Ich bin auch zum Beispiel als pädagogische Fachkraft angestellt, also trotz meines Abschlusses.
Da kommen wir auch gleich dazu. Sie sind ja akademisch ausgebildeter Psychologe. Inwiefern macht dies in Ihrem Tätigkeitsbereich einen Unterschied, ob jemand pädagogisch oder psychologisch ausgebildet ist?
Ich würde sagen, keinen großen. Also ich glaube, dass vielleicht die unterschiedlichen Berufsbilder vielleicht ein bisschen einen unterschiedlichen Einblick oder sowas in manche Bereiche haben oder vielleicht ein bisschen anders sozialisiert sind in der Uni und deswegen vielleicht hier und da unterschiedliche Stärken vielleicht haben, die sich auch ergänzen können. Also da würde ich aber sagen, vom inhaltlichen oder Beratungsprozess ist das ja auch etwas, was sich meistens so entwickelt. Also meistens gibt es ja Zusatzqualifikationen und so weiter, Berufserfahrung, werden wir, glaube ich, gleich auch noch drauf kommen. Ich denke, dass für mich persönlich gesprochen, ich habe ja hier nicht angefangen beruflich, sondern ich war vorher auch knappe 10 Jahre in 2 unterschiedlichen Kliniken tätig, in therapeutischer Funktion. Und ich glaube, das hilft mir schon jetzt gerade im Hinblick auf unseren Verein, weil wir mit psychisch Erkrankten zu tun haben, dass ich selber Therapieerfahrungen habe, selber mal in der Psychiatrie war und so weiter. Also, dass man sich gut einfühlen kann und vielleicht auch eine gewisse Erfahrung mitbringt mit dem System, mit dem medizinischen System. Ich würde quasi auch sagen, was ja häufig vielen auch nicht klar ist, also in der Psychotherapie gibt es ja unterschiedliche Schulen zum Beispiel, also Psychoanalyse, systemische, tieffundierte Psychotherapie, Verhaltenstherapie, und ich glaube, dass mir das jetzt in der Beratung hier entgegenkommt, dass ich auch mit unterschiedlichen Therapieverfahren und so weiter schon mal in Kontakt war und durch unterschiedliche Kollegen oder Supervisoren oder sowas da halt Erfahrungen mitgebracht habe. Ich glaube, dass das mir sehr entgegenkommt oder dass ich in verschiedenen, auch im Klinikalltag mal unterwegs war, langjährig. Aber das ist ja keine Voraussetzung. Und ob das jetzt wirklich inhaltlich spürbar ist oder es da Unterschiede gibt, weiß ich nicht. Und grundsätzlich ist das ein Bereich, der vorwiegend halt auch durch Pädagogen ausgefüllt wird.
Angenommen, jemand würde sich entscheiden, hier arbeiten zu wollen, inwiefern ist die Abschlussnote des Studiums relevant?
Das ist eine Frage, die ich gar nicht so genau beantworten kann, weil ich die Auswahlprozesse nicht machen würde. Das ist ja dann meistens etwas, wo die Mitarbeiterversammlung, Geschäftsleitung und so weiter dann involviert ist. Ich vermute mal, aber nicht so eine große. Also ich glaube, was schon wissenswert ist, also die Beratungsstellen sind, glaube ich, schon beliebte Arbeitgeber, glaube ich. Und deswegen will ich nicht ausschließen, dass halt eine gewisse Vorsondierung, wenn man sich bewirbt, stattfindet und eine Sichtung der Unterlagen, möglicherweise spielen da auch Noten mit rein. Das will ich nicht ausschließen. Aber ich persönlich sehe da jetzt nicht so eine große Relevanz drin, weil Noten mögen manches abdecken irgendwie, aber das, was man in einem Beratungsprozess braucht, eher weniger. Also da kommt es sicher eher auf Persönlichkeit an vielleicht oder wie ich so arbeite, wie es mir gelingt, irgendwie was auszuhalten, eine Beziehung zu gestalten und so weiter. Das sind sicher wichtige Faktoren.
Kann es vorkommen, dass Personen für ihren Tätigkeitsbereich überqualifiziert sind? Also beispielsweise jemand hat einen Bachelor, dann haben wir schon gehört, dass sie dann in der Lage wäre, sich hier zu bewerben. Aber wenn jetzt jemand, sagen wir, promoviert hat beispielsweise?
Ja, ich denke, dieses Stichwort Überqualifikation ist ja immer so die Frage, von welcher Seite. Ich weiß ja nicht, wenn ich zum Beispiel promoviert habe oder hätte, was ich vielleicht auch für Berufsziele oder sowas habe. Also das ist ja auch so eine Fragestellung, dass ich immer so eher das Bild habe, dass da vielleicht jemand ist, der vielleicht auch eher im Bereich akademische Lehre, Forschung und so weiter sein Zuhause findet und vielleicht sich schon manche Sachen dort aneignet, wobei das ja ein akademischer Abschluss ist. Vielleicht kurz als ein Exkurs, also ich habe in der Uni sicher einiges gelernt und auch theoretisch mitgenommen und ich glaube, dass mir das manchmal auch noch hilfreich ist, aber das Allermeiste ist dann doch Erfahrung, würde ich mal sagen. Also als ich das erste Gespräch geführt habe als Therapeut, hatte ich überhaupt keine Ahnung gefühlt und erst so langsam wächst man ja rein und es wiederholt sich was und so weiter. Deswegen ist immer für mich auch die Frage, der akademische Abschluss ist so das eine, aber wie man sozusagen im Berufsalltag sich da an einem passenden Platz fühlt, ist nochmal was anderes. Deswegen würde ich mir eher so von der Seite denken, ist jemand zufrieden oder ist es passend für ihn, in so einem Bereich dann zu gehen oder hat er vielleicht andere persönliche Interessen oder Schwerpunkte? Wenn ich mich daran zurückerinnere, bei meinem letzten Arbeitgeber, wenn sich da jemand mit einem Doktortitel oder sowas beworben hat, dass das auch nicht immer nur dafür gesorgt hat, gerne, sondern das schafft manchmal auch eine gewisse Distanz vielleicht, also in einem Beratungskontext ist ja sehr viel auf Augenhöhe, das muss ja alles nicht sein. Aber das hatte mein ehemaliger Chef immer, der hatte immer so ein bisschen Grummeln, was ich auch so ein Stück weit nachvollziehen kann, sagen, wenn da immer ein Doktor auf dem Namen steht und so weiter, in diesem Kontext ist das wahrscheinlich nicht immer nur förderlich. Und ob jemand überqualifiziert ist oder nicht, das muss er, glaube ich, dann für sich selber finden auch, weil es spielt ja auch mit rein, solche Punkte wie Bezahlung oder sowas. Ein Doktor hat vielleicht andere Möglichkeiten, auch sich nochmal das vergüten zu lassen vielleicht. Und da ist vielleicht auch nochmal wichtig zu wissen, also wir haben hier diesen Grundsatz, der sicher aber auch in allen Beratungsstellen ist, gleiche Arbeit, gleiches Geld. Das heißt, da unterscheiden wir nicht mehr nach Qualifikation. Das war aber vor meiner Zeit noch anders. Und ich habe letztens einen Uni-Vortrag auch, da kam die Frage auch. Und jetzt als Psychologe gesprochen, man kann ja auch eine Therapeutenausbildung machen, promovieren und so weiter. Und ich glaube, wenn man das als passend erlebt, dann lernt man schon was, was man auch in einem Gespräch gebrauchen kann. Also für die Persönlichkeitsreifung, vielleicht für Methodenwissen oder Fachwissen ist es ja nicht schlecht. Aber in einem Beratungsprozess ist ja wichtig zu wissen, weil es so niederschwellig ist. Ich sage immer, die Tür geht leicht auf, aber man kommt auch leicht wieder raus. Das heißt, es gibt viele Leute, die auch zum Beispiel nicht wiederkommen oder dann woanders landen und in der Therapie landen oder in die Klinik gehen und so weiter. Und das ist etwas, was man hier nicht so einsetzen kann. Also ich würde jetzt keine Methoden oder sowas einsetzen, wo ich denke, da brauche ich eine gewisse Zeit für. Weil in der Therapie kann ich ja sehr viel strukturierter vorgehen, sagen wir haben jetzt 25 Sitzungen, das Thema machen wir da, dann machen wir die Biografie, dann machen wir dies, das und so weiter. Ich muss schon gucken in dem Beratungsprozess, dass das einigermaßen rund ist. Und ich glaube, da kann sich etwas stoßen. Also wo ich dann vielleicht sage, oh, ich habe noch die und die und die Idee, weil ich das mitbringe oder das vielleicht auch umsetzen kann, dass dann man das hier in dem Rahmen vielleicht nicht so findet und das könnte vielleicht Unzufriedenheit befördern. Das sind wirklich eher auch viele weiche Faktoren sozusagen, die in einem Beratungsprozess oder im therapeutischen Prozess entscheidend sind. Und die würde ich jetzt aus meiner Sicht sagen, also zumindest von meinem Studium gesprochen, haben im Studium nicht so eine große Rolle gespielt. Also das muss man sich dann später meistens ein bisschen holen.
Jetzt haben wir über die akademischen Qualifikationen gesprochen sozusagen und kommen nun zu den weiteren Qualifikationen, wobei wir die zum Teil auch schon so angerissen haben. Sind nach Ihrem Studium oder nach dem Studium generell zusätzliche Weiterbildungen hilfreich, um in Ihrem Bereich tätig zu sein?
Wahrscheinlich. Also hilfreich, ja. Denke, also es hat ja nicht irgendwie was, keine Nebenwirkungen oder sowas, denke ich, sich gut aufzustellen. Ich glaube, man sollte sich vielleicht überlegen, was ich noch brauche. So, also ich glaube, theoretisch nimmt man viel mit, aber vielleicht hier und da nochmal so ein bisschen in die Tiefe oder ins Detail zu gehen, wenn man sich vielleicht irgendwelchen Ansätzen oder sowas widmet oder Gesprächstechniken oder sowas, um das Profil zu schärfen, ist hilfreich, glaube ich, um sich einfach sicherer zu fühlen und mehr Werkzeug zu haben. Also das denke ich schon.
Was ja ein recht weit verbreiteter Ansatz ist, ist zum Beispiel die systemische Beratung. Inwieweit ist die von Relevanz in Ihrem Bereich?
Ich nutze die Perspektive gerne. Also das ist ja aber auch, ich finde, immer sehr wichtig zu betrachten. Das kommt dann aber, glaube ich, auch, also dass man auch sehr flexibel ist. Also man kann ja sich in verschiedenen Bereichen weiterbilden oder sein Profil schärfen oder was auch immer. Wichtig ist, glaube ich, schon, dass man nicht an einer Sache festhält, sondern guckt, was derjenige gerade sucht oder braucht. Und ich benutze systemische Ansätze, ich benutze tiefenfundierte Ansätze oder verhaltenstherapeutische Ansätze und versuche wirklich, die möglichst passend anzubieten. Und wo systemische Ansätze für mich halt eine große Rolle zum Beispiel spielen, sind erstmal, also es gibt natürlich irgendwie immer Familiensysteme oder sowas, die, wir haben ja auch sehr viele Studenten oder sowas, die anfragen, wo wirklich dann viele Fragen kommen, wo ich schon auch mitdenke, wie das System ist oder in welchem Arbeitssystem steckt jemand oder in welchem gesellschaftlichen System steckt jemand. Und vielleicht auch da nochmal im Hinblick auf psychische Erkrankungen. Also viele psychische Erkrankte haben auch dieses große Thema, sich ja integrieren zu wollen oder an Grenzen zu stoßen zum Beispiel. Also ja, Leistungsfähigkeit, Arbeitsfähigkeit, so gesellschaftliche Werte. Da haben die ja im Alltag viel auch mit zu tun, Stigmatisierungsthemen und so weiter. Und ich finde da schon immer wichtig, auch nicht nur das Individuum zu betrachten, sondern auch zu gucken, in welchem Feld bewegt man sich. Und da auch zum Beispiel das immer so ein bisschen mitzunutzen, weil auch nochmal aus Sicht der Studenten, viele bringen halt auch so Themen mit oder sind halt, kennen zum Beispiel nur Schule. Kennen nur irgendwie ihr Dorf oder ihr Kleinstadt, wo sie sagen, das sind meine Freunde und so weiter, haben da vielleicht auch schwierige Erfahrungen gemacht, schwierige Lehrer, Mobbing und so weiter. Und die nehmen diese Lernerfahrungen ja auch mit. Und da finde ich immer wichtig, weil die meisten das ja internalisieren, also sozusagen Muster mitbringen, die ihnen dann hier beim Start in Marburg auch wieder schwerfallen, dass man da auch systemische Ansätze mitdenkt. Also dass ich schon auch, wenn jemand bereit dazu ist, das ist nicht immer so, dass ich das forciere, aber da glaube ich, ist ganz gut. Ich bin Freund von dem System, das auch immer mitzudenken, einfach um auch nicht nur die individuelle Betrachtungsweise, sondern auch Umweltfaktoren, Wirkweisen und so weiter mit in den Blick zu nehmen, damit die Person auch die Möglichkeit hat, ja diese Perspektive von oben wieder mehr zu entwickeln und zu sagen, okay, das habe ich mitgenommen sozusagen, aber ich bin jetzt ein erwachsenes Wesen, ich mache meine Autonomieentwicklung weiter und so weiter. Daher finde ich solche Gedanken sehr hilfreich. Und da kann man sich ja auch immer aus unterschiedlichen, ob das jetzt in Fortbildung sind oder Interessenschwerpunkte, die man vielleicht hat, auch bedienen, je nachdem, was halt passend sich anfühlt.
Welche persönlichen Eigenschaften sind für eine Arbeit in Ihrer Einrichtung hilfreich? Oder gibt es persönliche Eigenschaften, die unter Umständen vielleicht auch nicht hilfreich sind?
Ja, ich würde sagen, dass man schon eine gewisse Belastbarkeit vielleicht mitbringen sollte, eine gewisse Abgrenzungsfähigkeit. Ich meine, mit den Berufsjahren, glaube ich, wächst das auch dazu. Aber es ist schon so, dass man sich das vorstellen kann, dass man schon mit vielen Gefühlen konfrontiert ist. Also, dass Leute was mitbringen, dass die in schwierigen Lebenssituationen stecken, dass man manchmal auch Situationen hat, die auch für einen selbst ja eine Herausforderung darstellen. Wenn jetzt zum Beispiel Familienthemen da sind, Verlusterfahrung, ja, sowas wie Todesfälle oder sowas, das kommt ja auch hier, läuft ja auch an. Es gibt zwar auch extra Trauerberatung, Begleitung und so weiter, wie gesagt, das prüfen wir dann immer, aber wir begleiten auch Personen, die dann sagen, ich habe einen nahestehenden Angehörigen verloren und oder Personen, die dann auch ja, mit schwierigeren Lebenserfahrungen, wo man im Alltag vielleicht noch nicht so viele Berührungspunkte mit hatte, also Stichwort Gewalterfahrung, also ob das jetzt physische Gewalt ist oder psychische Gewalt. Und man taucht in einige Biografien ein, was auch sicher interessant ist. Und wichtig ist immer, dass das natürlich auch hilfreich ist, also im Beratungsprozess nicht einfach sich nur was erzählen zu lassen, sondern schon mit dem Ziel, das auch neu zu sortieren. Und da kommen natürlich schon einige Geschichten. Und manchmal gibt es auch Sachen, die einen selber dann bewegen. Also zum Beispiel Beispiel, ich habe jetzt auch Kinder, wenn zum Beispiel solche Fragestellungen sind oder sowas, dass ein Kind irgendwie bedroht ist oder vielleicht getrennt wurde von der Familie oder so etwas in der Art. Das sind durchaus Fälle, die ja auflaufen oder Personen, die obdachlos sind, auch nicht so selten, die dann Kontakt suchen und dann vor einem sitzen. Und ich glaube, da müsste man für sich überlegen, ob das für einen passend ist. Und da glaube ich, ist eine gewisse Stabilität sozusagen irgendwie wichtig. Man darf ja mitschwingen, das ist, glaube ich, auch sehr wichtig, aber nicht mitfließen sozusagen. Und das, glaube ich, ist so das Wesentliche. Man sollte ein grundsätzliches Interesse an Menschen haben, was die meisten Pädagogen auch wahrscheinlich auch mitbringen werden. Also man hat ja auch mit allem Möglichen. Ich glaube, es ist wichtig, dass man auch weiß, also mir ist Beziehung immer sehr wichtig. Das klingt zwar immer sehr nach einem leichten Begriff, aber man hat halt mit unterschiedlichen Leuten zu tun. Der eine ist misstrauisch, der eine ist vielleicht auch entgrenzt. Also dieses ganze Kontinuum trifft man ja an, dass man mit so etwas auch umgehen kann und dann sagt, okay, wir behalten unsere Ziele hier im Blick. Ich kann sozusagen auch eine psychische Erkrankung oder Schwierigkeiten, die damit einhergehen oder auch in Lebenskrisen, kann ich hier aushalten und kann das handeln. Ich denke aber auch, ich habe letztens auch einen Uni-Vortrag, da kam auch eine ähnliche Frage, dass man das auch lernt. Also ich glaube nicht, dass man grundsätzlich schon so starten muss und sagen, wo kann ich das? Also im Sinne, ich möchte damit keine Sorge machen. Ich glaube, man muss gucken, passt das zu meinem Typ so? Aber man lernt das auch gut und auch solche Themen wie Abgrenzungsfähigkeit und so weiter. Da ist ja wichtig, dass man sich vorstellt, dass das wirklich ein Arbeitsalltag auch ist. Das heißt, dass man das auch etwas steuern kann, zum Beispiel durch Zeiten. Also wenn ich weiß, ich habe einen hochbelasteten Klienten, Klientin als nächstes, dann muss ich den nicht irgendwie Freitag um 5 Uhr legen. Ja, dann lege ich den vielleicht so eine Zeit, wie ich sage, ah, da kommen noch welche danach. Also das meine ich damit, dass man das auch so ein bisschen steuern kann. Und dadurch, dass man das natürlich auch oft hat und sich Dinge wiederholen, kriegt man diese Souveränität. Also ich glaube, man braucht die nicht mitbringen, aber man muss eine Bereitschaft haben da und eine grundsätzliche Ausstattung vielleicht auch, um das dann zu lernen im Laufe der Zeit und Sicherheit für sich zu gewinnen.
Allgemein haben wir schon verschiedene Erfolgsfaktoren gehört, was Beratung ausmacht oder was für eine erfolgreiche Beratung in dem Sinne auch wichtig ist. Würde Ihnen da als Ergänzung noch etwas einfallen?
Erfolg definieren kann ich ja nicht alleine irgendwie definieren, sondern es ist immer so ein bisschen die Frage, was auch der Hilfesuchende sozusagen als einen Erfolg wertet. Die meisten sind sehr zufrieden, das kann ich schon sagen. Das hängt sicher aber auch damit zusammen, dass die nicht mit so einer immensen Erwartungshaltung auflaufen. Also ich habe da immer noch auch diesen Kontrast zur Klinik. Also ich habe ja vorhin, wie gesagt, in Kliniken gearbeitet und da hatte ich zum Beispiel mehr damit zu tun, dass die Personen irgendwie gesagt haben, so jetzt habe ich lange drauf gewartet, jetzt möchte ich aber auch Therapie haben und jetzt muss das passieren. Und also das war eine andere Erwartungshaltung, nicht natürlich bei allen, aber die so mitschwangen. Und hier ist den Leuten, glaube ich, schon sehr bewusst, dass sie quasi eine schon sehr professionelle Hilfe ohne viel in Voll, also gar nicht in Vorleistung gehen zu müssen. Das merkt man auch im Beratungsprozess, also im Vergleich zum vorigen Arbeitgeber. Und ob das jetzt ein Erfolg ist oder nicht, ist ja immer so die Frage. Was mir aber auch immer wichtig ist, also für mich selbst quasi, ist auch Hilfe immer wieder neu irgendwie zu definieren. Also ich denke, wozu wir in unserer Gesellschaft ja häufig neigen, ist irgendwie klare Kriterien für einen Erfolg zu definieren, die irgendwie anhand harter Fakten. Und ich frage, also manchmal kommt ja auch ein Satz, ich weiß nicht, ob Sie mir helfen können, dann ist immer meine Intervention, dann sage ich, ich weiß nicht, was Sie als eine Hilfe verstehen. Also weil auch etwas mitzutragen, jemandem zuzuhören, jemanden zu validieren. Also das ist ja auch etwas, was im Alltag hier sehr, oder wo ich auch sehr viel Wert drauf lege. Das ist ja auch Hilfe. Das löst nicht das Problem, wenn jetzt jemand hochverschuldet ist oder keine Wohnung hat oder vielleicht dennoch einen Aufenthalt in der Klinik sucht oder sowas. Aber viele Leute kommen natürlich auch mit dieser Verunsicherung oder mit solchen Fragen, was ist Normalität? Also bin ich noch normal? Bin ich krank? Also natürlich ist das immer ein Kontinuum, da gibt es nicht so klare Schnittmengen, aber das kommt häufig so als Frage, ja, was ist denn mit mir los? Ich beobachte das. Also das ist ja dann diese Sortierungsphase und da haben wir relativ viele Anfragen. Brauche ich eine Therapie? Muss ich zum Arzt? Muss ich ein Medikament nehmen und so weiter? Und da finde ich auch immer sehr wichtig, auch ja, das so ein bisschen den Leuten auch ein Verständnis oder sowas anzubieten, dass unterschiedliche Lebensphasen mit unterschiedlichen Herausforderungen zum Beispiel einhergehen. Dass ein Symptom nicht direkt bedeutet, dass eine Pathologie vorherrschend ist. Und vielleicht geht jemand gar nicht groß verändert raus, aber dieses Wissen oder sowas, das ist ja auch etwas, was ein sehr großer Erfolg ist, der vielleicht nicht immer auch so schnell und klar zu messen ist. Aber das finde ich auch wichtig, dass wir solche Erfolgskriterien halt im Blick haben oder das auch so verstehen. Und da kann ich schon sagen, die meisten wirklich auch von unserer Haltung, die wir da transportieren möchten, und das dann auch, denke ich, tun, sehr zufrieden sind. Und das ist ja auch für uns das Maßgebliche.
Dann haben wir Verschiedenes über Ihren Alltag bereits hören können und herausgehört. Man könnte vielleicht sagen, dass ein typischer Alltag bei Ihnen nur bedingt existiert, aber können Sie trotzdem versuchen zu beschreiben, wie ein Alltag bei Ihnen aussieht?
Ja, also bei uns sieht es schon vorwiegend so aus, dass wir einfach in Gesprächen sind. Also es gibt schon Alltag. Also die Themen sind vielleicht nicht alltäglich, wenn man in anderen Bereichen arbeitet, das schon, aber wir haben ja auch sehr viel Struktur. Also und 90% bin ich im Besprechungsraum oder im Büro und wir machen termingebunden. Das heißt, wir haben ja nicht eine permanente, wir sind zwar erreichbar, aber wir müssen uns ja irgendwie koordinieren und planen, weil wir ja schon so viele Anfragen haben, dass wir jetzt nicht ohne Terminkalender zurechtkommen. Und deswegen gibt es einen Alltag. Es gibt sicher auch mal Besonderheiten, also das ist jetzt nicht Standard oder nicht alltäglich, aber dass wir zum Beispiel auch rausfahren. Das heißt, wenn jetzt jemand, ja, typische Erkrankungsbilder sind Angsterkrankungen oder sowas, sagt, ich komme nicht mehr aus der Wohnung raus, ich schaffe es nicht zu ihm zu kommen, dann gehen wir nicht direkt dorthin. Es gibt ja auch die Möglichkeit zu telefonieren, wir können auch Online-Beratung und so weiter anbieten. Aber das ist dann sicher etwas, was wir manchmal machen, Leute dann auch zu Hause zu besuchen. Oder auch in Kliniken zu fahren. Also das machen wir jetzt nicht so als Taxiservice. Das hatte ich auch letztens, dass jemand mich anrief und sagt, können Sie mich in die Klinik fahren? Und ich kannte die Person nicht. Das würde ich nicht machen. Ja, ich muss schon irgendeine Beziehung haben und ich weiß ja nicht, auf wen ich treffe, was für ein Erkrankungsbild vorliegt. Und es gibt halt andere Möglichkeiten. Aber sowas machen wir auch. Und das ist dann vielleicht nicht etwas Alltägliches. Also wenn aber ein Klient oder eine Klientin mich gleich anrufen würde und ich kenne die schon lange, sage ich, muss in die Klinik, ich schaffe es nicht und ich kann auch kein Taxi oder sowas rufen und so weiter, dann würden wir auch schon praktische Hilfestellungen anbieten, aber das ist absolute Ausnahme.
Mit welchen Herausforderungen sehen Sie sich in Ihrem Alltag konfrontiert?
Also sicher etwas Unwissenheit so zu Beginn. Jetzt auch im Kontrast zum Klinikalltag, da hatte ich quasi irgendwie einen Bericht vorher schon vorliegen oder Diagnosen, also ich konnte mich irgendwie vorbereiten. Ich wusste grob, was auf mich zukommt und das weiß ich hier natürlich nicht, wenn jemand anruft, wer kommt da, also das ist dann immer eine Überraschung. Seltenst negativer Art, also das ist auch schon mal so, dass man denkt, oh, hätte man vielleicht am Telefon noch ein, zwei Fragen gestellt, dann wäre er vielleicht woanders oder die woanders besser aufgehoben, aber das ist sicher eine Herausforderung, also dass man ahnt, also was schon vorkommt, dass sich Personen melden, die zum Beispiel eine Psychose haben und man spürt das meistens am Telefon schon. Also das merkt man, dass sie, wenn man nochmal nach der Telefonnummer fragt oder vielleicht nochmal ein Stichwort hören will oder sowas, dann. Aber es gibt auch Leute, und wir laden die ja nicht aus, die dann einfach sagen, ich möchte nach einem Beratungstermin fragen, wohne in Marburg und bin über 18. Das sind quasi so Kriterien, die wir hier haben. Und ich möchte aber nur per Mail kommunizieren und ich kann nicht anrufen oder sowas. Und dann ist es natürlich schon, gibt es schon manchmal Situationen, die dann nicht so leicht aufzulösen sind. Wenn dann jemand kommt und man merkt, jemand ist vielleicht gar nicht so absprachfähig oder nicht einsichtig, nicht zugänglich oder sowas. Das sind schon Herausforderungen. Und was ich auch eine Herausforderung finde, aber das ist sicher ja auch jeder so ein bisschen anders, auch vom Aushalten, dass wir ja schon auch Personen manchmal langjährig begleiten, die nicht so zufrieden und auch nicht so ins Leben kommen, sag ich mal, die immer wieder auflaufen, aber dann vielleicht ein Studium seit 10 Jahren pausiert haben oder vielleicht immer wieder in den prekären Situationen oder mit Suchterkrankungen. Muss ich dazu sagen, Suchterkrankungen verweisen wir auch weiter, aber es gibt ja häufig komorbide Störungsbilder, dass das schon manchmal tragisch ist. Also das einfach zu sehen, das finde ich eine Herausforderung, dass die dann doch manche Leute immer wieder auch anrufen, auch willkommen sind. Das ist mir auch wichtig, weil es ist ja auch genau das, was wir bieten. Also dass die Leute kurzfristig dann auch kommen können und das wir auch als eine Aufgabe sehen. Aber es hat manchmal eine gewisse Tragik. Und was ich auch eine Herausforderung finde, also es ist Angehörigenarbeit, ist natürlich auch etwas, wenn irgendwie Eltern vor einem sitzen und nachvollziehbar mit der Situation hadern, vielleicht eines Kindes oder vielleicht auch manche Situationen nicht ganz leicht abzustecken sind, also Thema Verwahrlosung, Suizidalität oder sowas, dass das natürlich Themengebiete sind, die auch einen herausfordern. Man hat einen Umgang damit. Man weiß ja sozusagen, an welchen Richtlinien man sich orientiert. Das ist jetzt nicht so, dass man da schwimmt in dem Sinne, aber wo ja auch ein gewisses Feingefühl, Fingerspitzengefühl, Beziehung und so weiter wichtig ist, um so eine Situation irgendwie auch beenden oder auflösen zu können. Weil viele sagen ja, was können Sie denn jetzt hier machen oder sowas? Und da auch immer wieder ein Gespräch aufrechtzuerhalten, aber gleichzeitig auch Grenzen zu wahren an manchen Stellen. Ich glaube, das würde ich jetzt für mich als Herausforderung sehen.
Welche Chancen erleben Sie in Ihrem Alltag und was verbinden Sie Positives mit Ihrer Arbeit?
Also was ich sehr positiv finde, ist die Alltagsnähe. Also damit meine ich auch so ein bisschen eine Abgrenzung zu meiner vorigen beruflichen Tätigkeit. Hier kommen die Leute wirklich häufig in akuten Belastungssituationen her und das hat eine andere Nähe irgendwie. Also das finde ich ein reizvolles Tätigkeitsfeld. Und das finde ich, ja, das kommt mir entgegen, das finde ich spannend, das finde ich auch sehr befriedigend auf eine Art, also zu sehen, weil in der Klinik war es zum Beispiel schon so, dass die Leute irgendwie abgeschirmt waren, also abgeschottet, jetzt nicht so wie früher, wie ich das erzählt habe natürlich, aber dass die, viele haben mal gesagt, ich bin hier in der Käseglocke, das heißt, es wird hier für mich gekocht, ich weiß, wo ich schlafe, hier sind ganz viele Leute, die Wege sind kurz, ja, das sind ja solche Gegebenheiten. Und hier kommen die Leute ja wirklich von der Straße mit unterschiedlichen Themen. Und das finde ich schon eine große Chance. Also, und dadurch, dass wir auch eine hohe Flexibilität haben, auch diese Chance, wirklich Personen, glaube ich, für mich zufriedenstellend gut begleiten zu können, das finde ich ganz gut. Und ich finde auch, also ich finde die Struktur des Vereins schön, also irgendwie, dass man auch Teil der Stadt ist, also dass man ja hier Personen sieht. Ich meine, das ist auch manchmal eine Herausforderung, weil man nicht unbedingt täglich, aber in der Woche trifft man schon Personen, die man kennt aus dem Arbeitsfeld. Das kommt häufig vor, dann irgendwo an der Kasse. Das kann man so ein bisschen zweiseitig betrachten, aber ich finde das angenehm. Da hat man ja auch einen Umgang mit, aber ich mag es manchmal auch, Personen, die ich gesehen habe im Beratungskontext, in irgendwelchen Alltagssituationen, ich spreche die ja nicht an, aber es ist manchmal so, dass ich schon solche Situationen hatte, dass sich jemand vorbereitet hat auf einen Ausflug, also mit einer psychischen Erkrankung, was mache ich da, oder eine Reise oder sowas. Und das sind für mich immer schöne Szenen, dass ich mich erinnere, zum Beispiel letztens, dass wir irgendwas vorbereitet haben, also dass man dann überlegt, wie geht man damit um und was kommt da für Herausforderungen mich um. Und dann bin ich am nächsten Tag mit dem Fahrrad zur Arbeit gefahren und dann sah ich da mit dem Rucksack bepackt die Gruppe und die Person. Also das finde ich schon irgendwie auch schön. Also ich finde das gut und dann habe ich eine gewisse Distanz und sehe auch was. Und das habe ich schon ganz oft gehabt. Hat aber natürlich auch Kehrseiten, das muss man schon auch sagen. Das kann man sich ja vorstellen.
Das heißt, so ein bisschen das Gefühl, auch Resultate darin zu sehen, in der eigenen Arbeit.
Ja, und auch, genau, war auch irgendwie die Person in anderen Lebenssituationen oder dann so, ja, genau. Ja. Aber man sieht auch, also das finde ich auch, das machen natürlich nicht alle, aber viele sind auch dankbar oder rufen nochmal an und sagen, ah, ich habe lange auf eine Therapie gewartet, jetzt habe ich einen oder sowas. Also, dass man durch diese Beziehung, die man hat, oder manche auch sagen, so, ich wollte den Termin absagen, weil, und dann erfreuliche, gibt natürlich auch ein unerfreuliches, ja, dass die Entwicklung nicht wie gewünscht sich fortgesetzt haben oder initiiert werden konnten oder aus anderen situativen Faktoren sich das nicht ergeben hat. Aber ja, durch die Alltagsnähe in den Krisen hat man ja meistens relativ schnell auch Bewegung drin. Also wenn jemand irgendwie hier hinkommt und emotional aufgewühlt ist und man sagt, wir sehen uns jetzt 5 Wochen lang oder sowas, dann sieht man schon etwas. Nicht immer etwas, was ausgesprochen ist, aber man kann schon viel auch spüren.
Als Zwischeneinschub vielleicht, Sie hatten erwähnt, dass Sie auch Online-Beratung anbieten. Die gilt ja als etwas niedrigschwelliger, als jetzt eine Präsenzberatungsstelle aufzusuchen. Aber in erster Linie sind Sie ja eine Präsenzberatungsstelle. Wann bieten Sie Online-Beratung an?
Also ich persönlich präferiere ganz klar den persönlichen Kontakt. Diese Online-Beratung war natürlich im Rahmen von Corona irgendwie mehr präsent. Dann gab es auch immer mal Fördergelder und so weiter. Ich muss sagen, ich hätte eigentlich gedacht, dass das mehr gefragt wird. Es wird ganz wenig angefragt. Also das ist sehr, sehr wenig, kann man sagen. Weil die allermeisten auch wirklich, glaube ich, eher diesen persönlichen Kontakt wünschen. Wann das eine Rolle spielt oder wann ich das am häufigsten einsetze, ist, wenn Leute zum Beispiel sich für etwas interessieren, hier des Vereins und in der Klinik noch sind. Das kam häufiger schon vor, dass sie sagen, ah, können wir irgendwie hier chatten oder eine Online-Beratung machen, damit man sich schon vorbereitet. Die sagen, ich werde dann und dann entlassen, ich habe das gehört oder die werden dann vermittelt. Dann bietet sich das zum Beispiel gut an. Oder wenn auch die psychische Verfassung es nicht zulässt, zum Beispiel bei Angsterkrankungen, dann kommt das auch schon mal vor. Oder wenn Leute weiter weg wohnen, wenn sie Mobilitätseinschränkungen haben, das kann ja auch vorkommen. Wir sind ja nicht nur für Marburg, sondern auch so ein bisschen drumherum zuständig. Und wenn zum Beispiel mir jemand sagt, ich sitze im Rollstuhl und für mich wäre es eine große Hürde, irgendwie mit dem Bus und so weiter, dann ist das natürlich sofort ein Fall, wo ich zumindest eine Online-Beratung ins Spiel bringen würde. Aber wird ganz wenig nachgefragt.
Welche rechtlichen Grundlagen stellen vor allem den Rahmen Ihrer Arbeit dar?
Wahrscheinlich gibt es ja mehrere. Ich bin da jetzt auch nicht so firm. Also ich denke so, ich weiß jetzt nicht, worauf Ihre Frage so abzieht. Also wir haben Datenschutzregeln und so weiter. Also die, was wir schützen sozusagen und wofür auch für sorgen müssen und sorgen wollen. Das ist etwas, wo wir auch nicht drumherum kommen, da auch uns rechtlich, juristisch und so weiter absichern zu lassen. Also die Arbeit ist abgedeckt. Die BI, das ist vielleicht auch nochmal wichtig, ist unterm Dach der Diakonie und daran angelegt, Kirchenrecht, Datenschutzverordnung und so weiter, was da alles mit einhergeht, Personalfragen und so weiter, das gibt es. Und ansonsten kann man sich das aber eher vorstellen, dass wir quasi beauftragt sind, unsere Aufgabe auszufüllen, also zum Beispiel vom Landeswohlfahrtsverband. Da gibt es dann natürlich auch Vereinbarungen, wie das zum Beispiel inhaltlich sich gestalten kann. Das ist aber sehr vage ausformuliert. Ich habe das jetzt nicht im Detail gelesen, aber da werden Zielsetzungen drinstehen und so weiter, Finanzierungsgrundlagen. Und das ist ein rechtlicher Rahmen, aber das spielt im Alltag jetzt nicht so eine große Rolle.
Sie haben ja bei den Herausforderungen gesagt, es gibt Richtlinien, an denen man, die man kennt und an denen man sich orientiert. Dann ist gleich in meinem Kopf so, was für Richtlinien, also worauf haben Sie sich da bezogen?
Also ich meine jetzt, als ich zum Beispiel über diese akuten Krisen wie Suizidalität und so weiter gesprochen habe.
Genau.
Wenn jetzt wirklich solche brisanteren Situationen da sind, dann ist das natürlich, also mit Richtlinien, das klang vielleicht so ein bisschen zu klar. Also das ist es vielleicht auch in dem Sinne nicht, aber ich meine, man entwickelt da irgendwie eine Haltung zu oder hat vielleicht auch ein bisschen Handwerkszeug, um sich gewissen Dingen anzunähern. Also ich finde zum Beispiel wichtig, wenn jetzt das Thema Tod und Sterben im Raum steht, dass man da, also da gibt es natürlich auch irgendwelche Dinge, die man beachten sollte. Ich finde es halt, es ist natürlich immer nicht ganz leicht. Es ist sehr wichtig für mich von der Haltung zum Beispiel erstmal zu respektieren, dass sich jemand mit diesem Thema an mich wendet. Und ich würde dann nicht sagen, so jetzt rufen wir einen Arzt an. Also das wäre ja dann zu schnell, weil dann wendet sich vielleicht jemand an und so, jetzt habe ich so viel Energie aufgewendet und so viel Mut zusammengefasst und jetzt schicken sie mich weg. Ja, also solche Dinge damit umzugehen. Und da gibt es dann Fragen, die man auch im Laufe der Zeit vielleicht irgendwie hat oder Strategien, wo man nicht sofort in einen Impuls oder Reflex geht, sondern erstmal guckt, wie gehe ich mit der Situation um. Und da versuche ich schon etwas zu differenzieren. Also für mich zum Beispiel mit Fragen herauszufinden, wie konkret ist das? Also das meine ich mit Richtlinien. In solchen brisanten Situationen versuche ich schon Dinge abzuklopfen. Ja, abklopfen heißt, dass ich mache es transparent, also nicht, dass jemand irritiert ist, warum stelle ich die Fragen, aber ich würde schon mich an gewissen Fragen innerlich orientieren Das kann zum Beispiel sein, dass ich auch versuche herauszufinden, ist es eher ein Lebensüberdruss oder ist es Suizidalität? Wie weit reicht Suizidalität? Was braucht jemand auch vielleicht? Und das meinte ich mit diesen Haltungen. Und es gibt dann Fragen sozusagen, die ich wie eine Leitlinie dann abgehe mit der Person und dann daraus meine Schlussfolgerung auch ziehe. Das ist damit gemeint. Oder wenn jetzt Angehörige da sind, dass ich schon, also was heißt ich, das haben die anderen natürlich auch, dann genau zum Beispiel zu gucken, was ist eine richtige Anlaufstelle. Also das ist ja nicht so, dass wir ganz konkret sagen können, wenn das, dann das. Ja, das ist eine sehr komplexe Situation. Aber zu überlegen, halt mit Fragen herauszufinden, wie bedrohlich ist was und wie schätze ich das auch ein, so gut ich kann. Ich weise natürlich auch auf Grenzen hin. Also ich muss ja auch aufpassen, in welche Position ich gehe. Aber dass man dann zum Beispiel überlegen kann, ist jetzt das Gesundheitsamt anzurufen oder einen Krankenwagen anzurufen zum Beispiel. Und die Leitlinien, das soll quasi bedeuten, dass ich weiß, welche Fragen für mich relevant sind, um gut beraten zu können. Und das meinte ich damit.
Angenommen, eine Person hätte Interesse daran, in der psychosozialen Kontakt- und Beratungsstelle zu arbeiten. Welche Einstiegsmöglichkeiten gibt es?
Da wir nur ein kleines Team ist, glaube ich, gibt es nicht so viel Fluktuation. Das muss man schon sagen. Es gibt ja sehr viele Beratungsstellen in Marburg. Ich habe auch bei dem Vortrag, den ich mal gehalten habe, habe ich die mal alle rausgesucht und war ganz erstaunt. Ich glaube, ich kam, es waren über 20. Das heißt, da weiß ich natürlich nicht, wie das in anderen Beratungsstellen jetzt in Marburg oder sowas aussieht. Generell ist es aber so, dass es wenig Bewegung, glaube ich, gibt. Schließt nicht aus, dass es auch immer wieder sich verändert. Also wir schreiben dann natürlich aus und besetzen die Stellen nach. Ich weiß nicht, ob das Ihre Frage beantworten. Also der Einstieg läuft ja dann über, wenn eine Stelle frei wird, dass wir das dann ausschreiben und dann gucken, wie kommt der Verein mit den Bewerbern dann zusammen.
Das heißt, Nebentätigkeitsmöglichkeiten für Studierende oder so sind zum Beispiel nicht möglich?
Also nicht im konkreten Beraten. Also da ist schon so, dass es vielleicht auch eine Frage zu diesen Rahmenbedingungen oder rechtlichen Grundlagen. Das ist schon definiert, denke ich mal, ich weiß auch nicht genau den Passus, aber dass eine gewisse Qualifikation vonnöten ist. Das heißt, wie ich das gerade gesagt habe, manche Themenfelder, da braucht man vielleicht auch einen gewissen Background oder Qualifikation, um damit umzugehen. Und es ist ja auch so, dass die Personen das schon erwarten und auch erwarten dürfen, die sich an uns wenden. Deswegen ist es im Beratungskontext ja etwas schwierig. Und unser Aufgabengebiet ist hauptsächlich das Beraten. Also es gibt wenig daneben. Für den Verein selber gibt es aber natürlich viel breitere Möglichkeiten, sich auch zu engagieren. Also wir haben ja vielfältige Einrichtungen und zum Beispiel dort lohnt sich sicher auch ein Praktika. Und da ist dann weniger vielleicht der Beratungsprozess aber auch. Wir haben schon ein bisschen Schwierigkeiten mit Praktika. Also grundsätzlich ist das möglich. Das hat es auch schon gegeben. Aber da ist wichtig, so ein bisschen die Struktur mitzudenken. Also wir sind ja nicht permanent vor Ort. Wir wissen auch nicht, ob das gewünscht ist. Also ich kenne das nur von vorigen Stellen auch, dass man dann die Klientinnen auch fragt. Also es ist okay, wenn jemand dabei sitzt. Und das ist natürlich hier bei diesen Niederschwelligen, wenn da nur eine Mail kommt oder sowas, ach übrigens ist jemand dabei, ist das etwas schwierig. Also deswegen ist das, finde ich, einerseits sehr wichtig, dass man auch die Möglichkeit hat, vielleicht einzusteigen oder einzublicken. Und das scheitert auch nicht an uns, an der Bereitschaft, aber es ist manchmal schwierig vorstellbar, wie man das organisieren kann. Und wenn zum Beispiel jetzt Klientinnen an sich an uns wenden und sagen, nee, ich möchte nicht, dass jemand dabei ist, dann ist die Frage, was macht dann Praktikantin? Ja, also wo hält die sich auf? Sie sehen ja unsere Räumlichkeiten. Wir haben zwar schon einige Räume, aber und dann? Und deswegen ist das in dem Bereich nicht so leicht. Also gerade wenn die Teams so klein sind und in den Einrichtungen, da hat man ja auch sehr viel multiprofessionellere Teams. Also ob da Fachärztinnen kommen, Therapeutinnen, Betreuerinnen, also Sozialarbeiterinnen, Pflegepersonal oder sowas. Und da kann man, glaube ich, mehr ein umfassendes Bild entwickeln. Und da ist die BI auch offen für. Und man kann sich natürlich auch ehrenamtlich engagieren. Bei uns im Bereich ist es aber nicht so vorstellbar, zumindest fällt mir da nicht so viel zu ein.
Manchmal kann es förderlich sein, nach dem Studium in anderen Tätigkeitsbereichen zunächst erste Berufserfahrungen zu sammeln. Und das haben wir auch von Ihnen gehört, dass das Ihnen auch geholfen hat oder weiterhin hilft. Würden Sie das generell empfehlen, um in der Beratung anzufangen, dass man vorher schon andere Felder kennengelernt hat?
Ja, ist ja immer die Frage, ob man da so eine Wahl zu hat oder das immer so in sein Lebensmodell auch passt. Also das kommen ja auch immer viele Studenten. Ich glaube, mittlerweile macht es ja vielen auch Druck, ihr berufliches Profil zu schärfen, sag ich mal. Und ich würde schon sagen, dass man immer von Erfahrungen profitiert. Also auch in diesem Berufsfeld insbesondere. Ich habe vorher zum Beispiel auch in der Wirtschaft gearbeitet, habe eine kaufmännische Ausbildung gemacht, habe Zivi gemacht, habe ja in einem metallverarbeitenden Betrieb gearbeitet. Das ist jetzt nicht alles, was wo ich natürlich täglich rausschöpfe und wo vieles auch verschwunden ist. Und auch aus guten Gründen habe ich mich anderen Bereichen gewidmet. Aber ich glaube, eine gewisse Erfahrung mitzubringen, ist immer in irgendeiner Form hilfreich. Dass man auch weiß, wie funktionieren manche Systeme zum Beispiel, wie ist es in der Wirtschaft, mal unterschiedliche Schulen oder auch Städte oder irgendwas. Also sich in unterschiedlichen Kontexten kennenzulernen im Sinne einer Persönlichkeitsreife. Glaube ich, ist das gut. Und ich mache das so, das ist ja auch immer so ein bisschen Typensache, in einem Einzelkontakt nehme ich auch ganz gerne manchmal etwas Modellhaftes mit raus. Also dass ich zum Beispiel mich zeige. Das mache ich deswegen nicht, um das Gespräch auf mich zu lenken oder sowas, sondern einfach um den anzubieten, um zum Beispiel zu sagen, ja, diese Frage oder dieses Konfliktfeld, das haben wir für sehr viele innere Konflikte, das kenne ich auch. Also ich habe auch, oder ich, also wenn zum Beispiel jemand ein Thema hat mit Kindern oder sowas, dann lasse ich das schon mal anklingen. Dass ich zum Beispiel auch Kinder habe oder dass ich manche Themen stellen kann. Das mache ich ganz knapp und kurz. Also ich erzähle dann nicht viel, sondern ich kann mich in ihn gut reinversetzen oder sowas, einfach um dieses Signal zu geben und auch manchmal so ein bisschen ein Modell auch anzubieten. Aber nur, wenn ich den Eindruck habe, dass es der Person hilft. Also es ist wichtig, dass man das, finde ich, sehr fein dosiert einsetzt und auch sehr passend einsetzt. Aber das finde ich immer sehr hilfreich. Und je mehr Erfahrung man dann mitbringt, das müssen aber ja nicht nur rein berufliche sein, das kann auch im Privaten natürlich irgendwie sein, dann profitiert man da immer von. Und ich finde auch, natürlich in meinem Beruf spielt immer Supervision und so weiter, das gehört auch dazu, aber ich glaube, diese Lebenserfahrung zu machen, ist wichtig. Ich würde aber nicht den Umkehrschluss rausmachen, wie ich gerade zu Beginn gesagt habe, dass man sich daraus einen Druck macht. Also man muss nicht alles erlebt haben. Möchte man ja zum Glück auch gar nicht. Also das geht ja nicht. Aber ich kann schon sagen, als ich angefangen habe, also die ersten therapeutischen Gespräche zu führen, da war ich wahrscheinlich so Ende 20, schätze ich. Und dann war ich natürlich schon immer mit der Situation konfrontiert, dass man spürt, wie, ach, sie sind aber noch jung. Ja, oder solche Sachen kommen. Und ja, das gehört ja dazu, wenn man einsteigt. Ich würde mich davon nicht schrecken lassen und sagen, ich muss noch dies und das und das machen, sondern es muss, glaube ich, sich sehr passend anfühlen. Also, dass da nicht so ein Druck hintersteckt und dass man damit auch umgehen kann. Also, sondern ja, vielleicht habe ich diese Erfahrung noch nicht, diese beschreiben, aber ich höre ihnen gerne zu. Also, dass man einfach damit umgeht und ich sage, ich muss irgendwie auch viel erfahren haben, aber ich glaube, dass das grundsätzlich sich schon lohnt, vielleicht, weil das Berufsleben ja auch länger ist oder das akademische Leben sich immer mal nach rechts und, also mich hat das immer auch sehr, auch im Studium bereichert, vielleicht auch mal Philosophie oder sowas reinzuschauen in dem Bereich oder der Träume, damit sich ein Blick nicht verengt und damit man, glaube ich, viele Lebenswirklichkeiten vielleicht ja, einen Einblick drin gewinnt.
Dann vielleicht auch mehr Verständnis oder Perspektive hat für die Anliegen der Klienten.
Ja, oder dass man sich dann reinversetzt und vielleicht durch diese Erfahrung hat man ja dann doch manche Blickwinkel anders. Und das finde ich auch schön, wenn man das auch einsetzen kann. Ich denke zum Beispiel, ich hatte jetzt auch ein Gespräch, das fand ich zum Beispiel auch interessant irgendwie, also es hat jetzt nicht so konkret was damit zu tun, aber dadurch, dass man vielleicht sich auch ein unterschiedliches reinversetzen kann, das fördert das, glaube ich, wenn man viel hat. Dass ich zum Beispiel letztens ein Gespräch hatte, wo jemand in der Klinik war, aber die gesagt haben, wir sind nicht passend. Und das findet dann ein Abschlussgespräch statt. Und dann zum Beispiel kann ja auch da manchmal eine Herausforderung sein, ja, aber was macht das mit einem? Ja, dann kommen dann eher so Fantasien, wo, oh, jetzt bin ich viel zu krank, sogar zu krank fürs Krankenhaus oder sowas. Also, dass man solche Dinge auch, ja, dass man die begleitet oder die so ein bisschen auf dem Schirm hat, damit man auch ungünstigen Prozessen wieder entgegenwirkt, dass eine Stigmatisierung oder sowas sich fortsetzt oder Selbstzweifel. Und ich glaube, da hat es mir geholfen, zum Beispiel auch mal in der Klinik gearbeitet zu haben und auch ganz viele Situationen, also auch mal eine Diagnose auszusprechen oder das Thema Berufstätigkeit oder Fahrtüchtigkeit, das hat auch eine Rolle gespielt. mit sowas mal in Kontakt gewesen zu sein und zu sehen, was macht das auch mit Personen, weil man sich das manchmal ja sehr faktisch vorstellt und da, glaube ich, kommt einem das sehr entgegen, wenn man sich breit aufstellt oder viel mal gesehen hat. Aber man lernt auch sehr viel durch die Person, muss man sagen. Also das ist ja auch so, dass man viele Geschichten sich in irgendeiner Form auch, also Parallelen gibt oder sich Dinge wiederholen. Und das meiste lernt man dann auch von Patienten und Klientinnen.
Sie sind ja mit Ihrer Kontakt- und Beratungsstelle und Ihrer Tätigkeit sozusagen auch immer mit gesellschaftlichen Problemlagen konfrontiert gewissermaßen über die KlientInnen. Resultieren daraus irgendwelche Wünsche, die Sie an Politik und Gesellschaft hätten?
Ja, also ich glaube, Luft nach oben ist immer. Ich denke, jetzt so in Deutschland oder so Gesellschaft tut schon viel. Also ich habe das ja auch gesagt, so nochmal im Hinblick auf die Geschichte des Vereins und die Historie in manchen Bereichen, dass sehr viel erreicht ist. Und ich glaube, wir auch in einem Land leben, wo sehr viele Institutionen wirklich auch gut funktionieren und sehr viele Möglichkeiten da sind. Da sind manche eher erstaunt, also was sie für Möglichkeiten haben, also wozu wir auch beraten. Sei es jetzt gesetzliche Betreuung oder es gibt betreutes Wohnen, Soziotherapie und so weiter. Es gibt wirklich ein breites Spektrum, wo man wirklich sagen kann, das gibt die Struktur auch her, aber natürlich ist ja selten ein Punkt erreicht, wo man sagt, es reicht oder man könnte sich ja auch Prioritäten anders verschieben, sag ich mal. Also ich glaube, das gibt aber der Blick in die Zeitung vielleicht auch häufig her, dass man denkt, wie Gelder verteilt sind, wie manche Themen irgendwie nach vorne getragen werden und manche hinten runterfallen. Würde ich schon sagen, dass da noch einiges sich umstellen könnte. Also wie man Gelder zum Beispiel verteilt oder wie man manchen Dingen auch Aufmerksamkeit schenkt, da würde ich mir schon noch an einigen Stellen etwas wünschen. Also das schon, aber grundsätzlich glaube ich, ist auch schon einiges da, was gut nutzbar ist.
Dann wären wir auch schon am Ende unseres Podcasts angekommen, also dieser Folge. Und möchten Sie den Zuhörenden gerne noch etwas mitteilen abschließend oder mit auf den Weg geben?
Von der beruflichen Orientierung habe ich halt häufig eben auch mit diesem Druck zu tun, also den unsere Leistungsgesellschaft sicher auch fördert. Sei es jetzt soziale Medien oder irgendwelche Ängste, die vielleicht auch eine Rolle spielen, sich da eigenen individuellen Blick immer wieder zu gestatten, sich den zu entwickeln. Das vielleicht von daher und wenn es vielleicht auch Leute gibt, die sagen, ich würde mich auch mal beraten lassen, das auch auszuprobieren. Also natürlich, wenn Bedarf da ist. Aber was ich schon auch immer einen wichtigen Gedanken finde, ist, dass wir, glaube ich, auch sehr viel präventiv auffangen. Das heißt, wenn Leute in Krisensituationen sind, ist ja immer die Frage, wo führt denn die Krise eigentlich hin? Es gibt ja manchmal auch schon leichtere Anzeichen, ja, zum Beispiel sozialer Rückzug oder so etwas oder eine Stimmungslage oder dass es irgendwie Beziehungsschwierigkeiten gibt oder so etwas oder dass Selbstzweifel wachsen, dass man nicht schläft, dass man viel grübelt oder so etwas. Es muss ja nicht immer eine Psychopathologie dahinter stecken, also etwas, was einen Krankheitswert hat. Aber ich glaube, präventiv machen wir auch einiges, einfach um mit den Leuten auch was zu sortieren. Also das habe ich ja schon gesagt, diese Frage, bin ich normal? Also ist ja eh ein schwieriger Begriff, Normalität, aber der wird häufig gesucht. Also das ist ja auch ein Bedürfnis, sich irgendwie zu verorten. Der verengt sich aber sehr oft auch. Und viele Personen trauen sich auch nicht so offen zu sprechen. Ich meine, klar, man braucht auch etwas, um offen zu sein, Vertrauen, Sicherheit und so weiter. Aber das ist manchmal auch ein Katalysator für Selbstzweifel, also dass Leute sich nicht mehr als zugehörig oder irgendwas in irgendeiner Form empfinden. Und da würde ich sagen, braucht es nicht immer diese ganz großen Dinge. Also es muss nicht direkt irgendwie eine Psychotherapie oder sowas sein, sondern auch da schon mal vorzusortieren, zu gucken, wie entwickelt sich der Verlauf. Also sich da auch schon mal Gedanken zu machen, wenn man merkt, dass vielleicht, ich glaube, viele kommen manchmal auch sehr spät. Und das einfach so ein bisschen im Blick zu halten und das, ja, zu wissen, dass es auch niederschwellige Beratungsangebote gibt oder überhaupt Angebote.
Ja, dann bedanken wir uns für das Interview mit Ihnen.
Ja, gerne.
Wir waren heute beim Herrn Landau in der Sozialpsychiatrie. Wie fandet ihr das so?
Ich fand es ziemlich cool. Ich fand es auch ziemlich interessant. Und was ich immer so überraschend finde, jetzt hier, aber auch zum Beispiel bei der sozialpädagogischen Familienhilfe, dass man irgendwie nicht so leicht da einsteigen kann. Also, dass man nicht so gut reinschnuppern kann irgendwie. Und dadurch finde ich aber tatsächlich ganz cool, dass wir die Folge drehen konnten, weil wir dadurch eigentlich einen echt guten Einblick bekommen haben. Und es macht ja auch Sinn, dass man da nicht einfach so mit rein kann. Also, das alleine wegen der KlientInnen und so.
Ich fand die Niedrigschwelligkeit, ist das richtig?
Ja.
Fand ich sehr angenehm, auch also zu hören. Also man hat das irgendwie auch, ich weiß nicht, das Gefühl kam irgendwie sofort bei mir an auch. Und auch den Raum zu sehen, in dem er seine Beratung durchführt, das hat irgendwie auch nochmal bei mir Hemmschwellen gesenkt. So irgendwann sollte ich Beratung brauchen, die auch annehmen zu können und das nicht irgendwie zu einem großen Konstrukt in meinem Kopf wachsen zu lassen. Oh mein Gott, ich nehme jetzt Hilfe an. Und ja, keine Ahnung, ich meine, Beratung ist ja tatsächlich auch irgendwie erstmal ein erster Schritt oder kann ein erster Schritt sein. Genau, und da fand ich auch irgendwie sein Abschlusswort an die Zuhörenden sehr bereichernd.
Wenn man so eine Sache mitnehmen konnte, dann war das echt der Aspekt mit der Niedrigschwelligkeit. Das hatte er super oft betont. Ich fand, dass man die Niedrigschwelligkeit einfach bei seiner Person auch schon gemerkt hat, weil man kam rein und man hat sich sofort auf Augenhöhe gesehen gefühlt. Und das fand ich so schön, weil das ja auch die Atmosphäre ist, die man ja in der Beratungssituation kreieren will, weil man ja kein irgendwie Machtverhältnis oder so absichtlich produzieren möchte. Fand ich super cool.
Vielen Dank, dass du dir diese Folge unseres Podcasts bis zum Ende angehört hast. Falls du an weiteren Informationen zu dieser Folge oder unserem Podcast generell interessiert bist, besuche gerne unsere Website unter einblicke-podcast.de. Dort findest du auch einen Link, um uns Feedback geben zu können. Bis dahin, wir hören uns in einer weiteren Folge.